Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wenn ich das neue Buch von Johannes Pantel in die Hand nehme, dann kommt das ziemlich martialisch daher. Das fängt schon beim Titel an. Der kalte Krieg der Generationen hat er es genannt. Und dann geht's auf den ersten Seiten gleich ziemlich kriegerisch weiter. Die Jungen in Deutschland hätten das Kriegsbeil ausgegraben, um gegen die Alten zu Felde zu ziehen. Johannes Pantel ist Mediziner und Professor für Altersmedizin an der Goethe-Universität in Frankfurt. Guten Tag, Herr Pantel.
Guten Tag, Herr Rapanzel.
Ja, das Kriegsbeil werde ausgegraben, um gegen die Alten zu Felde zu ziehen. Können Sie das an einem Beispiel erläutern?
Das ist zunächst mal natürlich nur eine Metapher. Aber ich habe festgestellt in meiner Analyse dieser Thematik, dass es auch in der öffentlichen Darstellung immer mehr Konfliktlinien gibt, wo eben die gesellschaftlichen Generationen aufeinandertreffen und wo ja teilweise auch geradezu Stimmung gemacht wird gegen alte Menschen oder gegen die ältere Generation. Und da ist insbesondere jetzt die Generation der Babyboomer betroffen, also die Generation der geburtenstarken Jahrgänge, die ja jetzt auch kurz vor dem Ruhestand stehen und auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dann eben in das Rentenalter kommen werden.
Denen von den Jungen vorgeworfen wird, ihr habt über die Verhältnisse gelebt, ihr ruiniert unsere Zukunft. Meinen Sie diesen Streit?
Ganz genau. Also das sind die Vorwürfe, dass eben die Älteren oder die Boomer, wie man ja auch gelegentlich dann abfällig sagt, verantwortlich gemacht werden für fast alle gesellschaftlichen Fehlentwicklungen oder Krisen, angefangen bei der Rente bis hin zum Klima und auch in Hinsicht auf Wirtschaftskrisen etc. pp. Staatsschulden. Zumindest kommt es bisweilen in der öffentlichen Diskussion und in den Talkshows so rüber, also wo diese Konfrontation, hat man den Eindruck, teilweise geradezu inszeniert wird. Und da werden dann eben Generationen gegeneinander in Stellung gebracht, ohne dass der potenzielle Schaden, der auch für eine Gesellschaft dadurch entstehen kann, für den Zusammenhalt der Gesellschaft entstehen kann, für die Solidarität da noch mit in Rechnung gestellt wird.
Ich habe mich da aber schon gefragt, war das je anders? Also ist die Revolte der Jungen gegen die Alten nicht der Normalzustand der Welt?
Also eine Revolte in dem Sinne, zuletzt hatten wir in Deutschland ja in den 60er Jahren, also die 68er sind hier die symbolische Generation. Und seitdem ging es, muss man eigentlich sagen, vergleichsweise friedlich zu, auch zwischen den Generationen im gesellschaftlichen Generationenverhältnis. Es hat sich aber in den letzten Jahren geändert. Der Wind hat sich da gedreht. Also ich sehe da durchaus düstere Wolken am Generationenhimmel aufziehen. Und ich denke, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir jetzt in eine ja demografisch eigentlich einmalige Situation hereinkommen, durch die Alterung der geburtenstarken Jahrgänge, wodurch natürlich auch ein Ressourcenkonflikt entsteht. Also es geht darum, wie werden Lasten verteilt, wie werden aber auch Privilegien verteilt. Das sind sozusagen Verteilungsfragen, die natürlich auch immer zwischen den Generationen eine Rolle spielen. Und das Neue jetzt an der jetzigen Situation ist, dass wir ja tatsächlich eine beispiellose Zuspitzung haben dieses Verhältnisses der Jungen zu den Alten. Und ja, Sie haben recht, also diese Themen kamen immer wieder auch mal auf. Zuletzt war das zu bemerken Anfang der Nullerjahre, also da hatten wir ja auch eine Wirtschaftskrise wohl bemerkt. Es war in den 1980er Jahren sehr virulent und jetzt im Moment scheinbar das wiederzukriegen, aber eben doch mit dieser sehr realistischen Zuspitzung, dass wir eine solche demografische Umwälzung, die wir jetzt erleben, bisher nicht gekannt haben. Die Frage ist, wie gehen wir damit um?
Das ist ja, wenn ich jetzt ein bisschen verkürze, die These Ihres Buches. Also wir haben eine Zuspitzung des demografischen Wandels, der tritt jetzt in seine heiße Phase, schreiben Sie. Dann gleichzeitig mit dem Ausscheiden der Babyboomer gerät die Wirtschaft massiv unter Druck. Sie prognostizieren deswegen eine Krise des Wohlfahrtsstaates und sie kommen dann zu dem Schluss, damit würden sogar die ethischen Standards gegenüber Älteren brockeln. Was meinen Sie damit?
Also, dass die ethischen Standards bröckeln, hat jetzt nicht primär etwas mit diesem Generationenproblem zu tun, aber es ist begleitend und kann damit natürlich eine ungünstige Entwicklung oder auch eine Entsolidarisierung fördern oder unterstützen.
Aber was meinen Sie? Was beobachten Sie?
Ja, ganz konkret, dass eben zunehmend und auch mit verschärften, teilweise populistischen Tonfall Stimmung gegeneinander gemacht wird. Wir haben aber auch ganz konkret Hinweise aus repräsentativen Umfragen, etwa die Mitte-Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung, in der gezeigt werden konnte, dass sozialdarwinistische Einstellungen, etwa die Annahme, es gibt wertvolles oder unwertes Leben, auch in der Mitte der Gesellschaft auf dem Vormarsch sind. Es gibt weiterhin Umfragen, die ganz konkret junge Menschen aus dieser Generation der sogenannten Millennials und Zoomers gefragt haben, wie sie das Altern in der Gesellschaft bewerten. Und das sind teilweise erschreckende Aussagen dabei herausgekommen, die eben alle so in die Richtung gehen, die Alten, und das sind dann eben die 50 plus, 60 plus, das sind quasi so Ausbeuter und Betrüger des Sozialsystems. Sie sind Profiteure. Also es wird die Behauptung aufgestellt, Ressourcen und Lebenschancen würden zulasten der Jungen und zugunsten der Alten umgeschichtet. Wobei, wenn man das eben genauer ansieht, und ich habe das versucht einmal ganz nüchtern zu analysieren, lässt sich das im Einzelfall eigentlich nicht so belegen.
Ihr Buch wird in der zweiten Hälfte dann ziemlich happig, muss ich sagen. Sie beobachten eine Gerontophobie, aber Sie gehen noch deutlich weiter. Sie schreiben, der Übergang von der Gerontophobie zum Gerontozid sei fließend. Da habe ich dann schon geschluckt. Befürchten Sie ernsthaft, dass in Deutschland irgendwie die Alten umgebracht werden?
Also müsste man jetzt zunächst nochmal diesen Begriff etwas klarer darstellen. Also Senizid im Gegensatz jetzt zu dem strafrechtlich relevanten Gerontozid, also dem alten Mord, ist eine Form der Altentötung, die häufig versteckt vorkommt oder sich in Grauzonen abspielt. Und da gibt es, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, zwei Unterformen. Das ist einmal der Opfertod, der auch wiederum in eine passive und eine aktive Form unterteilt werden kann. Das sind Menschen, die möglicherweise im Alter Suizid begehen, weil sie sich nutzlos finden, weil ein Druck von außen auf sie ausgeübt wird, der ihnen vermittelt, du wirst nicht mehr gebraucht, du bist nichts mehr wert. Und es wäre vielleicht besser, wenn du gehst.
Da finden also Sie die böse Formulierung moralisch saubere Selbstentsorgung. Sehen Sie da einen Druck, dass Alte sich selber töten, um niemandem zur Last zu fallen?
Also ich sehe es im Moment noch nicht so ausgeprägt, aber ich befürchte eben, wenn sich sozusagen diese Ressourcenkämpfe oder diese Ressourcenfrage dem Ganzen zugrunde liegt, wenn die sich zuspitzt, so wie ich das also abgeleitet habe im ersten Teil meines Buches, dass das dann durchaus konkreter werden kann und auch dann Formen von aktiver Tötung durchaus annehmen kann. Also da sind wir bei der dann sogenannten aktiven Senioreuthanasie, wo es eben Übergänge gibt zur aktiven Sterbehilfe, die bei uns in unserem Rechtssystem noch verboten ist, aber in vielen anderen Ländern bereits in gewisser Form legalisiert. Das muss man einschränkend sagen, dass natürlich bei einer Sterbehilfe, wenn Sie etwa in die Niederlande gehen, wenn das auf Wunsch des Betroffenen autonom zustande kommt, man nicht von einem Senizid sprechen kann, weil es dann ja auch legal abgedeckt ist. Allerdings gibt es hier einen großen Graubereich, den wir teilweise auch bei uns im Medizin- und Pflegesystem schon haben, dass Tötungen stattfinden. Und da gibt es empirische Untersuchungen, die das eigentlich recht gut belegen, durch Befragungen von Ärzten und Pflegekräften, dass es eben Tötungen sind, die eben nicht mit dem ausdrücklichen Willen der Betroffenen stattfinden, entweder weil die Betroffenen gar nicht mehr einwilligungsfähig sind und auch nicht klar geäußert haben, dass sie eben möglicherweise nicht mehr leben wollen, oder aber weil in bestimmten Graubereichen dann auch medizinische Ressourcen entzogen werden. Und meine Befürchtung ist, wenn sich diese Ressourcensituation zuspitzen sollte, dass wir dann in eine Situation kommen, wo solche Formen von verdeckten Altentötungen tatsächlich zunehmen.
Wo, Herr Pantel, sehen Sie vielleicht einen Hebel, um das zu verhindern, dass es so weit geht, was Sie da befürchten?
Ich denke, da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Ansätzen. Natürlich beginnend mit den negativen Stereotypen, die wir im Kopf haben. Übrigens nicht nur der Jungen von den Alten, sondern die Alten haben ja auch nicht immer positive Bilder von den Jungen im Kopf, wodurch so eine Art von mentaler oder psychologischer Militarisierung stattfindet. Also hier gilt es sozusagen erstmal in den Köpfen abzurüsten. Ein zweiter Punkt ist, also viele gesellschaftlich wirklich relevante, wichtige, bedeutende Themen, also Klima, die Rentenfrage, Corona, andere soziale Verteilungsfragen von Ressourcen werden nach meiner Beobachtung in letzter Zeit zunehmend und gerne wieder in dieser Generationenzuspitzung interpretiert. Und das halte ich für einen fatalen Fehler. Wir müssen viel mehr ein Interesse daran haben, Dinge gemeinsam anzugehen. Und nur so können wir sie lösen. Also Generationen nicht gegeneinander aufbringen, sondern miteinander an gemeinsamen Problemen zu arbeiten.
Also verbal abzurüsten im kalten Krieg der Generationen, so heißt das Buch von Johannes Pantel, wie wir die Solidarität zwischen Jung und Alt erhalten. Das ist bei Herder erschienen und kostet 22 €.